Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Stillen bei Frühgeborenen, geht das überhaupt? Wenn Sie diese oder ähnliche Fragen beantwortet haben möchten, dann sind Sie hier richtig. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Mein heutiger Gast ist Simone Lewald, Direktorin des Europäischen Instituts für Stillen und Laktation. So, liebe Frau Lewald, uns haben in der Vergangenheit wiederholt Fragen erreicht, die das Thema Stillen von Früh- und Neugeborenen betreffen. Und daher freut es mich, dass Sie Zeit gefunden haben und heiße Sie herzlich willkommen im NeoCast.
Ich freue mich auch, dass wir die Chance haben, mal miteinander zu sprechen. Für mich ein bisschen Neuland, so ein Podcast.
Sehr schön. Aber bevor wir tiefer in die Thematik eingehen, möchte ich Sie natürlich auch wieder kurz vorstellen. Sie sind Hebamme einerseits sowie IBCLC Still- und Laktationsberaterin. Also dabei liegt Ihr Interesse, so habe ich gehört, neben der Stillberatung auch im Bereich der Bindungsförderung.
Genau.
Und als berufenes Mitglied der Nationalen Stillkommission sind Sie aber auch politisch aktiv. Und Sie sind noch Direktorin des Europäischen Instituts für Stillen und Laktation. Dieses Institut ist eine europäische Fort- und Weiterbildungsinstitut rund um Stillen und Laktation, bietet Seminarreihen, Webseminare, Inhouse-Schulungen für verschiedene Gesundheitsberufe und ist auch in den Netzwerken der Stillförderung und auch bei der Frauenmilchbank-Initiative. Also wirklich ein Institut, wo das Stillwissen gebündelt einerseits und aber auch in die Praxis. Deswegen freue ich mich ganz besonders, Sie hier begrüßen zu dürfen. Habe ich dann irgendwas vergessen, was Ihnen noch besonders wichtig ist?
Na, ich glaube, Sie haben schon einen ganz guten Abriss. Meine Haupttätigkeit ist derzeit tatsächlich dieses Institut. Das ist das älteste Institut, was es im deutschsprachigen europäischen Raum überhaupt gibt bezüglich des der Thematik rund um Stillen und Bindungsförderung. Medizinisches Fachpersonal auf die internationale Prüfung zur Still- und Laktationsberaterin vor. Das ist ein ganz großer Schwerpunkt, unser Hauptarbeitsgebiet. Wie Sie schon gesagt haben, wir unterstützen Teams in Krankenhäusern und eben auch andere Fachbereichen, die eben sich ganz besonders mit dem Thema Stillen und Bindungsförderung auseinandersetzen wollen und das Ganze eben auch auf einem guten Niveau halt evidenzbasiert und sicher.
Ich frage am Anfang meinen Gast auch immer nach so einem besonderen Erlebnis. Haben Sie da eins, was Sie berichten können, warum Sie IBCLC die Arbeit gestartet haben oder Direktorin des Instituts geworden?
Ja, ich kann gar nicht so einen ganz genauen Schlüsselpunkt sagen. Wobei ich sagen muss, als ich IBCLC geworden bin, also als ich diese Weiterbildung selbst gemacht habe, da war ich schon eine ganze Zeit lang Hebamme und hatte auch schon 3 meiner Kinder waren schon geboren. Ich hatte schon meine persönlichen Stillbeziehungen, Stillzeiten erleben dürfen und Stillen war für mich ziemlich selbstverständlich und ich fühlte mich auch gut aufgestellt. Ich glaube gar nicht, dass ich von mir aus auf die Idee gekommen wäre, dass ich noch mehr Wissen gebraucht hätte. Und dann hat irgendwann meine Freundin und Kollegin mich so ein bisschen überlegt, lass uns doch mal so eine Fortbildung machen. Und ich habe gedacht, Stillen, das kann ich. Das ist so ein bisschen auch vom hohen Ross herunter, naja gut, wenn du meinst, dann gehen wir da halt hin. Und dann hatte ich mich echt auf 4 langweilige Tage vorgestellt, weil ich dachte, wer will denn 4 Tage überstehen? Und ich muss sagen, es kam dann ganz anders. Das war vielleicht der Catchpunkt, denn tatsächlich ist schon am ersten Tag der Funke so übergesprungen. Die Begeisterung der Referierenden hat mich wirklich auch so mitgenommen und ich musste dann feststellen und durfte feststellen, dass es noch so viel mehr gibt rund um diesen Zaubertrank und diese Besonderheiten, von dem ich nie geahnt hätte. Und es hat mich weiterhin immer mehr begeistert, noch mehr zu erfahren. Und das bleibt sicherlich auch so, denn die Muttermilchforschung ist ja noch gar nicht so alt. Wir dürfen immer wieder neue Dinge mit aufnehmen, immer wieder uns weiter begeistern. Und das mache ich mit Leidenschaft. Das weiterzugeben, habe ich mir zur Aufgabe gemacht, denn ich glaube, das lohnt sich da viel, viel mehr in die Welt zu tragen von diesem spannenden Thema. Und ich da gab es nicht so einen Moment, ja.
Ja, man merkt Ihnen die Begeisterung. Das Interessante, Stillen, haben Sie ja schon gesagt, ist ja eigentlich was ganz Normales. Aber selbst bei gesunden Kindern kann es schon eine gewisse Herausforderung sein für die Eltern. Und wenn dann ein Baby noch zu früh oder krank irgendwie, die Muttermilch ja oftmals auch eine Therapie für das Baby. Und aus diesem Konflikt, dass es einerseits sehr gewünscht ist, andererseits aber für die Frauen eher vielleicht schwierig ist zu stillen oder die Muttermilch bereitzustellen, entsteht so ein gewisses Konflikt oder Minenfeld. Aber vielleicht zum Anfang, können Sie vielleicht mal kurz zusammenfassen, warum diese Muttermilch für früh und kranke Neugeborene besonders wichtig ist? Also ja, medizinisch und auch entwicklungsbezogen.
Genau. Sie haben es eben gerade schon gesagt, eine Muttermilch ist ja für Frühgeborene und Kranke, Neugeborene nicht nur eine Form, eine Art der Ernährung, sondern tatsächlich auch, ja, man kann sagen, so eine ganz hochspezialisierte Intensivmedizin. Darauf können wir gar nicht verzichten. Und das hat eine sehr überzeugende Datenlage. Es gibt Eltern auch die Möglichkeit, wieder in die Aktion zu kommen. Häufig sind ja Eltern, Mütter gerade nach der Geburt, die viel zu früh stattgefunden, die mich überrumpelt, auf die ich mich noch vielleicht gar nicht vorbereiten konnte, die noch weit weg erscheint. Oder auch eines Kindes mit besonderen Herausforderungen. Das sind so Situationen, wo Eltern manchmal sich ziemlich ohnmächtig fühlen. Und wenn ich ihnen dann die Möglichkeit eröffnen kann, du kannst etwas tun, du bist die einzige Person hier, die dein Kind, das bringt sie wieder in eine Möglichkeit, also eine aktive Rolle auch, für ihr Kind einzustehen und wieder mehr in die Handlung zu kommen und damit eben diesen wichtigen Part, der ja dann herausfordernder ist als bei dem Stillstand eines reifen, gesunden Neugeborenen. Das haben Sie ganz richtig gesagt. Und gerade sehen wir auch in wirklich großen, in vielen systematischen Reviews mit großen Kohorten, sehen wir auch, dass gerade der hohe Anteil Muttermilch für kranke Kinder, für Frühgeborene, und ganz besonders dann halt auch die Milch der eigenen Mutter, dass das Outcome der Kinder, also besonders das Risiko der NEC, der nekrotisierenden Enterokolitis, Infektionen, Krankenhauskeime, die sich dort halt sonst irgendwie breit machen, Retinopathien, alle diese Risiken kann Muttermilch maßgeblich senken und führt damit eben auch zu besseren kognitiven und auch motorischen Ergebnissen, auch später noch kann man das gut nachweisen. Naja, und halt viele dieser Effekte sind sogar dosisabhängig. Das heißt, jeder einzelne Tropfen Muttermilch kann das Ganze immer noch weiter voranbringen. Und deswegen liegt so eine große Aufgabe dann eben in den begleitenden Fachpersonen auf den Stationen, auch in der Motivation, in Ressourcen, in dem Schaffen von Bildern, damit halt dann auch Eltern diese Fähigkeit in sich entwickeln. Genau. Und natürlich die Muttermilch der eigenen Mutter ist ja noch so ganz besonders für frühgeborene Kinder, auch noch besonders in ihrer Zusammensetzung auf dieses Kind abhängig. Also ganz hormonell und bei Frühgeborenen generell steigen zum Beispiel die Anteile bestimmter bioaktiver Komponenten noch an in der Muttermilch, die benötigt werden auch und die besonders gegen Entzündungen, die Darmreifung unterstützen, all diese Dinge, die wir brauchen. Und das sehen wir noch später, ne? in der Hirnentwicklung, in der Lungenreifung. Ich glaube, das Thema, ich kann weiterreden.
Ist ja wichtig, aber auf der anderen Seite auch ein gewisser, also wenn man sich dessen bewusst ist, welche Bedeutung dieses Stillen hat, auch für das Kind, das kranke Kind, wird ja auch ein gewisser Druck auf die Eltern aufgebaut oder insbesondere auf die Mutter, wo man sagt, okay, du kannst was Gutes. Und da sind ja gerade die ersten Tage spielen eine besondere Rolle. Und häufig ist es ja so, dass gerade am ersten Tag, ich habe so einen Frühgeborenen, da geht es darum, es kommt unerwartet auf die Welt. Hat die Mutter oder der Vater, die Familie, die haben ja was ganz anderes erstmal im Hinterkopf. Da geht es ums Überleben und so weiter. Aber wie kann es denn trotzdem gelingen, dass man dieses Thema adressiert, die Mutter unterstützt, ne, ohne jetzt einen zu hohen Druck auf?
Ja, tatsächlich. Auf der Neo, also auf der Intensivstation, sieht Stillen ja ganz anders aus als das, was man so in den Bilderbüchern und Lektüren, in den Broschüren, das ist ja was ganz anderes, ne? Wenn man sich vorstellt, man hätte da so ein Baby kuschelig liegen und seufzen und schmatzen, so ist das ja tatsächlich nicht. Ja. Dieses Bild erleben wir auf den Neo-Intensivstationen nicht. Und deswegen ist es ja eher so ein Baukasten, wo wir beginnen wirklich mit Bindungs, wo wir über die Beziehung gehen und wo wir, glaube ich, auch viel erreichen können, wenn wir die Beziehung, die Bindung zwischen Mutter und Kind stärken und stabilisieren, weil dann die Mütter auch deutlich motivierter sind. Sie lassen sich besser halt motivieren, wenn sie diese Beziehung spüren. Aber ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei ist auch die Aufklärung, auch möglichst früh Präpartal natürlich, wenn sich das ankündigt, dass dieses Kind geboren werden wird, sollte auf jeden Fall die Möglichkeit genutzt werden, präpartal darüber zu sprechen, die Bedeutung der Muttermilch für dieses Kind nochmal besonders. Ja, klar, die richtigen Worte hier zu wählen, ohne Druck zu machen und sie wollen doch aber das Beste für ihr Kind und dann müssen sie auch, das wird sicherlich nicht zielfördernd sein. Aber ich glaube, so wie ich vorhin gesagt hatte, dass es mir ja auch so ging, dass ich gedacht hatte, ich wüsste schon eine ganze Menge über Muttermilch und Stillen als Ernährungsform, war ja ziemlich selbstverständlich für mich. Aber über diese Besonderheiten der Therapie, der Prävention, hätte ich nie beschäftigt. Selbst als Hebamme war mir das noch ein ziemlich vages Thema. Und so glaube ich, dass das halt ein wichtiger Punkt ist, dass wir Mütter erreichen damit, dass sie die Fähigkeit hier haben, wirklich in dieser sorgenvollen Situation was richtig effektiv Tolles machen zu können, dass sie wirklich erkennen und entdecken, wie wichtig diese kleinen Schritte sind. Wenn die Strukturen stimmen, wenn die Möglichkeiten da sind, ist es gar nicht zu groß. Denn ich glaube, das, was im Vordergrund die große Angst, die große Sorge, der große Schock, vielleicht alles, was da so dabei ist, was im Kopf rumspukt, kann eine Struktur kriegen, wenn ich weiß, was ich tun kann, wenn ich nicht hilflos bin. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir Mütter und Väter auch aus dieser Hilflosigkeit raus in die Aktion bringen, in die Möglichkeiten, was aktiv zu tun. Das hilft ungemein.
Sie hatten gerade schon schön gesagt, also jeder hat so ein Bild von Stillen vor sich, also wie das Kind da im Bett liegt, Mutter im Bett liegt und an der Brust ist und dann kommt die Realität für die Frühgeborenen, wo halt Intensivsituation ist. Alleine diese Information ist manchmal präpartal schon ganz wichtig, dass eben eine andere Erwartungshaltung da ist und der Schock nicht zu groß ist.
Bestimmt.
Jetzt ist es ja häufig so, dass die Frühgeborenen noch nicht gleich angelegt sind, aber trotzdem mit Muttermilch. Was können Sie da für Tipps geben oder was ist da besonders hilfreich für die Mütter, wie man erstmal Milchbildung mittels Pumpen?
So, die ersten Tage sind ja tatsächlich wichtige Zeitfenster. Es ist zwar nur ein kleines Zeitfenster, so diese ersten 1-2 Tage bringen aber schon die Möglichkeit, das Ganze richtig gut anzuschauen. Deswegen sagte ich, ist gerade so die präpartale Aufklärung natürlich eine tolle Möglichkeit und Chance, wenn wir die bieten können. Denn es beginnt ja erstmal mit einer ganz wertvollen Entscheidung für das Stillen, für Muttermilch. Nicht unbedingt gleich für das Stillen, was das spätere Ziel ist. Schön. Aber im Moment geht es wirklich darum, diese ersten Momente, die erste Stabilisierung zu geben, die erste Grundimmunisierung quasi dem Kind mit. Da ist es ja so, dass wir wirklich nach diesem ersten Wissen darum, was jetzt passieren wird, erstmal so früh wie möglich auch schon Kontakt zwischen Mutter und Kind, Körperkontakt, so wie es irgend geht und das Kind stabil genug ist, die beiden halt zusammen. Und, dann eben natürlich dieses erste Initiieren von Milchbildung beziehungsweise das Nutzen der Milch, die da ist, des wichtigen Kolostrums mit Handgewinnung, sollte ja schon ganz, ganz früh passieren. Hier schon ganz früh eben in den ersten 1-2 Stunden nach der Geburt dieses Kindes zu unterstützen, jetzt schon das Kolostrum, was ja schon in der Schwangerschaft, was da ist, was abgeholt werden kann, was direkt mitgegeben wird, auch wenn das Kind vielleicht rasch verlegt werden muss auf die Intensivstation, hat die Mutter hier die Möglichkeit, gleich auch dann diese Milch mitzugeben und wenn es nur 1-2 Tropfen sind, also da diese erste Initialisierung, die natürlich dann halt Folgen haben muss, die halt dann weitergeführt werden muss. Die bedeutet, dass halt gerade die Handgewinnung in den ersten Tagen oder beziehungsweise in den ersten Stunden auf jeden Fall unterstützt wird, nach spätestens 6 Stunden auch durch die elektrische Milchpumpe. Hier haben wir eine gute Möglichkeit, auch dieses Technikwunderwerk, das wir hier ja ganz großzügig auch mit als Unterstützung, quasi Bestellungen an den mütterlichen Körper zu sagen, wir wollen und es ist soweit, es sollte jetzt losgehen.
Also ganz praktisch der Tipp für die Hörer, Hörerin, die ersten Stunden sozusagen mit der Hand ausstreichen, aber innerhalb von 6 Stunden auch schon das erste abpumpen.
Ja, wir wissen, dass halt die Handgewinnung einen ganz, ganz großen Vorteil hat. Oxytocin, das wir ja brauchen, um eben die Milch, das lässt sich durch den Haut-zu-Haut-Kontakt tatsächlich eben das Handwerk tatsächlich dabei auch zu nutzen, bringt deutlich bessere Effekte.
Okay.
Mutter, die Pumpe ist dann irgendwann eine sinnvolle Ergänzung. Die ersetzt nicht die Hände, sondern ergänzt die Handgewinnung auch und bringt nochmal weitere Impulse. Und Sie haben recht,
das heißt, ja, man praktisch sagt so, weiß
nach sechs Stunden dann, ja.
Entschuldigung, das heißt praktisch was? Also die Hand ergänzt die Pumpe, ich soll vorher, bevor die Pumpe angelegt wird, immer mit der Hand erstmal?
Genau, die ersten Stunden tatsächlich immer und immer wieder per Hand. Und dann, wie gesagt, spätestens 6 Stunden oder nach 6 Stunden, dann nimmt man die Pumpe mit dazu, nutzt erst halt Brustmassage, Handgewinnung und legt dann im Anschluss die Pumpe nochmal an, quasi noch die Stimulation ein bisschen zu intensivieren, weil das Kind es ja nicht dann bringt. Wir versuchen uns immer am gesunden, reifen Neugeborenen zu orientieren, das ja jetzt auch die ersten Stunden nutzt und dann halt kräftig und weiter stimuliert. Neugeborenes nutzt 10-12 Mal in 24 Stunden das Stillen oder eben so die Stimulation an der Brust, um wirklich diese ganze Geschichte gut ins Rollen zu bringen. Kann das kranke oder kleine Kind ja noch nicht leisten, dann müssen wir das dann nachahmen.
Und das heißt dann konkret auch dann am Ende des ersten Tages, zweite, dritte Tag, wirklich alle 2 Stunden, 3 Stunden ab?
Also es ist sehr sinnvoll, eine Struktur, eine Pumpstruktur zu haben. Man muss natürlich auch umsetzen, dass wir diese häufige Stimulation auch einmal in der Nacht noch Hand mit der Pumpe halt Milch zu gewinnen, zu stimulieren, gehört dazu. Aber ja, die Frequenz sollte eben bei 8 besser 10 Mal und mehr am Tag sein. Und da kommen wir halt nicht um eine hohe Frequenz, also häufige Ansätze der Pumpe oder eben auch Nutzen der Hände mit drumherum. Das ist wichtig. Und das ist halt gerade das, wo Sie sagen, die ersten Tage oder die ersten Stunden sind ja geprägt von viel Chaos, viel Neuem, viel Sorge, viel Ängsten. Hier jetzt einfach das zu nutzen, zu sagen, diesem Ganzen kannst du begegnen, indem du was tun kannst, ist, glaube ich, wirklich ein Schlüssel. Das ist aufregend und viel, das stimmt, sicherlich. Das bringt auch ins Tun. Naja, natürlich haben wir eine ganze Menge Sinne, die halt offen sind für das Kind und die wir hier halt nutzen können, um uns in eine Stimmung zu versetzen, dass Milch auch leichter fließen kann. Ich hatte eben gerade schon Oxytocin erwähnt, das Hormon, was ja auch für den Milchfluss verantwortlich ist, was aber ganz stark halt auch von der Stimmung und von der Umgebung ab. Wie geht es mir? Wie fühle ich mich? Wie hoffnungsvoll? Wie sicher fühle ich mich? Und da hilft es viel, das Kind zu sehen, zu riechen, zu haben. Wo immer es möglich ist, in Gegenwart des Kindes auch zu pumpen, bringt eine Menge mehr. Das stimmt sicherlich. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, ein nicht zu unterschätzender und erster Punkt, immer und immer wieder den Kontakt zum Kind zu haben, den Haut-an-Haut-Kontakt, das Känguruen halt umzusetzen und das gut zu kombinieren. Denn das eine kann nicht ohne das andere funktionieren. Wir brauchen tatsächlich diesen engen Bindungskontakt, aus dem das Kind dann ja auch schon die ersten positiven Erfahrungen sammelt. Einmal kann es sich stabilisieren über den mütterlichen Körper, es hat eine bessere Temperaturregulation, es hat bessere Adaption an dieses aufregende Leben hier draußen und es hat dann die Möglichkeit auch direkt an der Brust immer wieder die Mutter zu riechen, an der Brust zu riechen, zu lecken, zu schlecken, diesen stillen Kontakt als erstes positives Erleben zu nutzen und zu stabilisieren, weil es geht ja darum, dass das Kind die Brust als sicher darf, überhaupt Mengen an Muttermilch gewinnen kann, ist auch so dieses sogenannte non-nutritive Saugen, also das nicht ernährungsbezogene, sondern mehr stabilisierende, bindungsfördernde, beruhigende Saugen an der Brust, der erste Weg zum Stillen. Und das ist ja dieses Besondere, dass ich halt nicht Stillen damit verbinden darf in diesem Moment, dass das Kind die Brust selbst erreicht, erfasst, saugt und schluckt, sondern dass Stillen genau das ist. Nähe, Kontakt, Geruch, Lecken, Schlecken und positives Bewerten.
Das sind ja sozusagen 2 Faktoren. Das eine, der reine Muttermilchernährung an sich, also der Zusammensetzung der Muttermilch, und das andere, dieser Bindungsaufbau und so weiter. Und Sie hatten ja vorhin gesagt, dass Bindung wichtig ist fürs Stillen, aber andersrum Stillen auch wichtig für Bindung und für die langfristige Entwicklung. Und jetzt hört man manchmal so nach einer Woche, 5 Tagen oder so, dass die Mutter sagt, ja, ich habe ja nicht ausreichend Milch und ich kann sowieso nicht mehr Milch. Was sagen Sie?
Ja, die Sorge um zu wenig Milch und ich kann nicht genug für mein Kind sorgen, ist, glaube ich, so eine Urangst, die alle Mütter haben. Egal wie alt ihr Kind ist, wie sensibel oder vulnerabel es ist, trifft nicht nur die Mütter auf der Neo-Intensiv, aber natürlich auch dort. Dort halt wirklich zu sehen, was ist möglich, was kannst du leisten, was ist, dass natürlich dabei halt nicht die Menge im Vordergrund stehen darf, sondern wirklich einfach auch dieses Zugewandte dem Kind, der Bindung, dem Stillen gegenüber halt das Wichtigste ist dabei und nicht jeder Tropfen halt gezählt werden muss. Das ist ein bisschen diffizil und manchmal so eine kleine Gratwanderung zu sagen, es darf nicht überlasten, aber es ist eine herausfordernde Situation, die wir gemeinsam schaffen. Da braucht es ein Team dahinter, da braucht es auch am liebsten familiären Rückhalt. Das ist ja nicht nur die Mutter, das ist auch Partner, Partnerin, die Familie, die da mit dazusteht und der Mutter hier den Rücken frei hält, da sie die Möglichkeiten, die Zeit, die Energie, die Ressourcen, das ist eine ganze Menge dabei. Und ich glaube, natürlich gibt's immer wieder diese kleinen Einbrüche, wo halt dann man auch auf die abgepumpte Milch sieht und sagt, meine Güte, das war doch gestern noch viel mehr und es wird's langsam weniger, das macht mir wieder Sorgen. Und da halt motivierend und beruhigend auch halt zu kommunizieren und zu bestärken und zu sagen, du schaffst es. Es gibt immer wieder diese Schwankungen. Das ist normal. Das darf so sein, da durchzugehen. Das schaffen wir gemeinsam. Ein Team darzustellen mit der Mutter zusammen ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Das kommt schnell sonst dahin, dass diese Sorgen und Ängste, wenn sie sich halt zu sehr darauf dann fokussieren, zu sagen, ich kann doch gar nichts, ich konnte noch nicht mal mein Kind bis zum Ende in meinem Bauch nähren und jetzt schaffe ich es auch nicht, wenn es hier auf der Welt ist. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Gefühl und ich glaube, das wäre etwas, was wir unbedingt vermeiden müssen. Und dabei, wie gesagt, jeden Tropfen.
Bei jedem guten Podcast kommt an dieser Stelle Werbung. Doch die Arbeit der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene ist produktneutral. Um unser Angebot auch in Zukunft aufrechtzuerhalten oder sogar zu erweitern, sind wir aber auf Ihre Unterstützung angewiesen. Denn die Arbeit der DSKN ist nur durch Ehrenamt und Ihre Spende möglich. Daher erfolgt an dieser Stelle eine Reklame für die DSKN. Mit dem Neocast, der vierten Neonatalen Akademie und dem DSKN Update bieten wir Weiterbildung auf höchstem Niveau. Das Neo Diary und Frühe Signale App gibt Unterstützung für Eltern von früh- und kranken Neugeborenen. Mit unseren Förderprojekten ermöglichen wir kleine Forschungsprojekte. Letztlich ist der Roland Bauer Award und das Bioethikprojekt eine wichtige Investition in die Zukunft. Wenn Ihnen jeder Podcast 1 Euro wert sein sollte, dann würden wir einige Projekte neu auflegen können. Daher meine Bitte an dieser Stelle an Sie, unterstützen Sie unsere Arbeit. Und wenn Sie noch Zweifel haben, fragen Sie Ihren Arzt oder die Eltern Frühgeborener. Vielen Dank. So, Frau Lebert, Sie hatten ja jetzt schon, wir haben ja sehr über die individuelle Ebene gesprochen. Sie sind schon ein bisschen in die überindividuelle, also familiäre Ebene gegangen. Was können wir, haben ja viele Zuhörer, Zuhörerinnen, die in der Klinik sind. Welche Voraussetzungen können wir schaffen als Kliniker? Oder was ist aus Ihrer Sicht besonders wichtig, was man schaffen muss, damit Stillen möglich wird?
Gucken wir auf diesen strukturellen und auch politischen Gedanken dabei, der natürlich absolut wichtig ist. Wir wissen, Mütter können stillen, wenn sie unterstützt werden. Sie können, egal ob sie nun voll oder auch Teil, meine Kollegin hat so wunderschön den Ausdruck bunt stillen, etwas nochmal sagt, es gibt ja viele, viele Zwischenstufen dabei, die wir feiern dürfen, weil sie alles auch ermöglichen. Mütter haben die Liebe, sie haben nicht immer das Wissen dabei und sie haben nicht immer eben die Ressourcen. Und das Team hat häufig an den Stationen auch natürlich, die sieht es, wie wichtig das ist und sie wollen es, aber nicht immer sind die Strukturen so gegeben, dass es auch alles umsetzbar ist. Und deswegen, ja, wenn wir uns da mal ein bisschen genauer mit beschäftigen, ist es genau das, was es braucht. Ganz banal eigentlich, es braucht das Wissen und es braucht die Zeit. Und es braucht eben, ich glaube, in Kliniken ist es ganz, ganz wichtig, dass wirklich auch das Wissen um Stillen, um Laktationsmedizin, um halt die Umsetzung der ganzen Dinge halt auch klar ist. Das ist nicht in allen Kliniken und das wäre sicherlich einer der ersten Punkte für die Neo-Intensiv oder beziehungsweise überhaupt in Kinderkliniken. Jetzt auch seit 2009 auch die WHO mit ihrem ursprünglichen Konzept, auch die 10 Schritte zum erfolgreichen Stillen, wurden 2009 auch nochmal auf die Bedürfnisse der Neointensiv geglichen, sodass wir auch hier gute Leitlinien haben, gute Standards haben, denen sich Kliniken und Klinikteams halt orientieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wertvoller Punkt. Wenn wir diese Strukturen nutzen können und damit dem Team einen gleichen Wissensstand ermöglichen und so eben alle in einer Sprache sprechen, Mütter nicht verunsichert werden über unterschiedliche Ideen, die sonst an sie vielleicht halt eher meinungsbezogen sind. Das ist schon mal einer der größten Punkte. Na klar, ich glaube, da will ich Ihnen nichts. Ja. Wir brauchen natürlich auch Menschen, die da sind, die Zeit haben. Und wir brauchen aber auch die Strukturen auf Kliniken, dass Eltern selbstverständlich Teil dieses Systems sind. Dass Eltern nicht Besucher und Besucherinnen auf der Station sind, sondern ein ganz, ganz wichtiger Part und maßgeblich in die Behandlungserfolge mit. Dass sie ein unheimlich wertvoller Part für die Stabilisierung des Kindes. Das muss einfach auch klar sein. Es braucht räumliche Bedingungen, Zeit und sicherlich auch Geld, die eingesetzt wird.
Ja, und gerade wenn die Zentralisierung voranschreitet, wo die Eltern doch aus weiter entlegeneren Gegenden kommen, ist es wichtig, dass sie da auch übernachten können. Wir hatten jetzt vor kurzem die Ronald McDonald Häuser hier im Podcast gehabt, die dies ermöglichen. Also ich glaube, das sind alles solche Sachen. Sie hatten schon darauf hingewiesen, IBCLC ist ja eine relativ aufwendige Ausbildung. Welchen konkreten Mehrwert bringt es? Oder wie kann ich argumentieren in meinem Verwaltungsdirektor, dass ich jemanden brauche, der diese Ausbildung hat oder mehrere Medien?
Also die Still- und Laktationsberaterin IBCLC ist ja nicht nur jemand, die mal eben so ein paar Tipps zum Stillen. Ja klar, ist sie auch diejenige, die bei komplexen Fällen noch eigentlich Still- und Laktationsberaterin IBCLC ja quasi die Person, die Stillen und Muttermilchgabe systematisch organisiert auf dieser Station. Also damit ist sie so eine Verbindung in diesem interdisziplinären Team und mit den Eltern dabei. Das heißt also, sie schließt Lücken, sie sorgt dafür, dass das Team geschult wird. Viele IBCLCs auf den Stationen übernehmen die Schulungen dann auch selber weiterhin und kümmern sich um Aktualisierung. Sie evaluiert die Prozesse, sammelt die Daten, damit halt wirklich auch diese ganze Stillunterstützung auch wirklich einen sicheren Rahmen bekommt. Wir wissen, dass die IBCLC auf der Station auch tatsächlich maßgeblich dazu beitragen kann, dass mehr Kinder gestillt werden, mehr Kinder Muttermilch bekommen. Wir haben halt dann ein besseres Outcome, wir haben weniger Komplikationen, mehr Zufriedenheit bei den Eltern. Aber leider ist das politisch noch nicht so selbstverständlich. Ne? Der GBA hat es noch nicht vorgesehen, dass jede Neugeborenen-Intensivstation auch eine IBCLC haben muss. Und obwohl die Neomilk, diese Versorgungsstudie ja jetzt noch vor gar nicht allzu langer Zeit gemacht hat, die das ganz deutlich nochmal gezeigt hat, welchen Mehrwert es bringen kann. Wenn wir da auch mit Zahlen und Daten aufnehmen, wäre das hoffentlich eben auch, ja, auf den höheren Ebenen nochmal nicht nur sowas ganz Romantisches. Stillen könnte man ja auch nochmal machen. Sondern dann würde vielleicht auch irgendwann entdeckt werden, dass das Ganze auch tatsächlich einen deutlichen Mehrwert auch in der Gesundheitsökonomie. Es ist nicht nur so eine Idee von, naja, stillen tut ihr da auch noch, ist vielleicht ganz süß, aber es bringt ja eine ganze Menge mehr auch an Geldersparnis. Langzeiteffekt.
Ja, der GBA muss ja einmal sozusagen auf harten Fakten bürgen. Mhm. Deswegen war so ein bisschen die Frage, also welche harten Fakten auch ökonomischen oder so existieren. Wahrscheinlich von der Neomilkbank-Initiative, da kommen jetzt so ein paar Daten noch.
Die zu nutzen wird unheimlich wichtig sein. Ne? Ja, Sie haben recht, da braucht es Daten und Fakten nicht nur romantische Worte und irgendwie begeisternde Sprüche. Aber die haben wir, die sind ja nicht fremd. Wir haben mittlerweile auch Leitlinien immer mehr zu dem Thema. Erst im letzten Jahr, 24, es zwei Leitlinien zum Einsatz und Behandlung von humaner Milch rausgekommen, die ja auch tatsächlich noch einmal diese ganzen Strukturen positiv bewertet und damit halt auch wirklich bundesweite Empfehlungen raus. Das macht das Ganze nochmal, wie ich vorhin schon sagte, zum Glück auch mehr Forschung, in diesem ganzen Gebiet der Laktationsmedizin, der Muttermilchforschung, die es einfach auch belegen, dass es nicht willkürlich ist, dass es nicht egal ist, was unsere Kinder auch für eine Begleitung zu Beginn ihres Lebens bekommen. Und das ist wertvoll, wenn wir das nutzen können. Und ja, auch dann eben um diese harten Fakten, um Gelder zu akquirieren, um politische Handhabe zu haben. Da haben Sie recht.
Jetzt haben wir ja sehr intensiv darüber, über die Vorteile und wie man die Eltern unterstützen. Was sagen Sie Eltern, wenn die sich doch gegen Stillen entscheiden oder abbrechen müssen aus irgendwelchen Gründen, objektiven oder subjektiven Gründen? Was sagen Sie?
Ja, na klar. Gerade auch, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, das Stillen nicht mehr in diesem vollen Umfang erleben zu können oder vielleicht auch ganz aufhören, um dann halt nicht stigmatisiert zu werden als schlechte Eltern, ist es unheimlich wichtig, da wieder hervorzuheben, dass Stillen ein Teil einer gesunden Entwicklung ist. Ein guter, ein großer, ein wichtiger, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, ein Kind zu begleiten. Und es ist manchmal eine sehr, sehr mutige Entscheidung, sich einfach auch den eigenen Grenzen zu stellen und zu sagen, das kann nicht weiter unser Weg sein. Es wäre wundervoll, wenn wir die ersten Stunden und Tage, Wochen nutzen, wenn wir wirklich buntes Stillen ermöglichen und uns nicht gleich komplett gegen Muttermilchernährung müssen, sondern vielleicht wirklich jede einzelne Chance, ein wenig Muttermilch mit im Boot zu haben. Und wir hatten vorhin schon die Frauenmilchbanken kurz an. Auch eine Chance für, wenn das Kind nicht mit der Muttermilch der eigenen Mutter so die Strukturen auch hier in Deutschland zu schaffen, dass wir dort halt diesen Kindern Frauenmilch, halt gespendetem, artgerechte Milch sozusagen, auch für die Entwicklung geben können und das Ganze abmildern können. Ja, wie gesagt, es ist mutig zu sagen, ich kann nicht mehr. Es ist gut zu sagen, ich brauche Unterstützung. Und wenn auch diese Unterstützung nicht ausreichend hinlänglich die Hilfe bringen kann, die ich in meiner Situation brauche, dann ist es viel wichtiger, ich stehe zu meinem Kind und zu mir und biete unserer Familie damit einen sicheren Rahmen, dass wir nicht zusammenbrechen, sondern dass wir stabil weitergehen können. Wir sind zum Glück hier in Deutschland 2025 auch mit Möglichkeiten halt ausgestattet, diese Kinder halt gesund ins Leben zu bringen. Und ja.
Und ehrlicherweise gibt es ja auch eine Generation, wo die Stillrate deutlich niedriger war, wenn ich mal so 60er, 70er Jahre, was so die Hochzeit der Säuglingsernährung war oder Neugeborenenernährung war. Okay, jetzt haben wir sehr, also individuelle Ebene besprochen und Krankenhausebene besprochen. Sie sind ja auch in der Nationalen Stillkommission tätig. Wenn Sie da und haben da so in Deutschland, wenn Sie da mal Deutschland mit anderen Ländern vergleichen bezüglich Stillförderung, wie fällt da Ihre Bewertung aus?
Ach, meine Bewertung ist natürlich subjektiv, aber es gibt ja auch Objektivierungen. Wir haben ja vor einigen Jahren auch diesen Prozess des Becoming Breastfeeding Friendly Indexes, was gezeigt hat, dass Deutschland so wie viele europäische Länder eher im unteren Mittelfeld der Stillförderung liegt. Also da ist noch Luft nach oben. Aber es gibt halt gerade aufgrund dieser Indexerstellung, um halt darzustellen, wie steht Deutschland überhaupt im internationalen Vergleich da, wo wir feststellen mussten, na, so richtig super ist. Daraus haben wir dann die nationale Stillstrategie entwickelt. Lassen Sie mich überlegen, das war irgendwie 2021, ich glaube, das war 2021, so mitten in Corona-Zeiten wurde die ja durch das Bundeskabinett beschlossen und da ging es darum, halt dann auch diese Daten zu nutzen, um Stillförderung in Deutschland voranzubringen, um eben auch dann die Rahmenbedingungen schaffen zu können, um die Akzeptanz zum Stillen in der Gesellschaft zu verändern. Da gibt es verschiedene Aktionen und verschiedene Gruppen, die sich da zusammenbringen, ja, halt, um alle irgendwo dieses ganze Feld zu bedienen. Und da ist tatsächlich auch was in Bewegung. Das finde ich auch ganz, ganz großartig. Es gibt auch genug Eltern, die das mittlerweile aktiv einfordern, dass Stillen unterstützt wird, dass sie unterstützt werden in ihrem Stillwillen. Und das ist schon mal wirklich auch sehr, sehr, da öffnet sich so ein Horizont bei mir immer wieder. Ja, die Prioritäten im Gesundheitswesen sind sicherlich noch woanders. Frauengesundheit, Familiengesundheit war lange unterfinanziert, denke ich mal. Ne? Aber ja, wie ich schon vorhin sagte, alleine Leitlinienentwicklungen, Forschungsgelder, die eingesetzt werden, zeigen ja, da gibt es Entwicklung. Ja, wenn wir das halt hinkriegen, dass auch Politik und Vorstände halt entdecken eben und das alles gesundheitsökonomisch sinnvoll und förderungswürdig ist, dann haben wir irgendwie Stillförderung als Investition irgendwann und nicht nur als nice to have oder ganz nett dabei halt. Hm.
Wollte ich gerade sagen, deswegen waren die Aktionäre gar nicht so schlecht. Also die wollen ja, auch mal Return of
Invest. Deutscher Versprecher dabei, genau, Leon, genau. Wir haben schon recht. Ohne die geht es genau. Aber auch nicht. Sie haben recht, ohne die Geldgeber. Ja, wenn das halt so ist. Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, solange die Förderung auch so an Fördertöpfen oder an irgendwie Spendengeldern hängt, das kann nicht sein. Das muss ja, halt ja. Tatsächlich halt eine Regelfinanzierung. Auch schon in der Ausbildung des Gesundheitspersonals muss es einfach viel, viel besser im das Wissen rund um Muttermilch und Stillförderung. Mit Sicherheit.
Und wenn Sie sagen, wir sind so im Mittelfeld, welche Länder würden Ihnen da so einfallen, die besonders herausstechen und was macht die so in dieses Spitzenlevel?
Ja, ich glaube, es bringt gar nicht so viel, sich so ganz weit nach außen zu bleiben, wenn man ruhig in Europa, auch die Skandinavien, Norwegen ist immer noch dabei, federführend hier in Europa zumindest. Und sie haben es in den letzten Jahren auch geschafft, gerade auch so im gesellschaftlichen Rahmen, Stillen als normal halt. Da wundert sich niemand, wenn er im Restaurant oder im Park nicht jemand komisch angeguckt, des Raumes verwiesen in eine stille Ecke, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern es ist normal. Da gibt es auch mehr Förderung für berufstätige Frauen am Arbeitsplatz. Die haben wir hier auch. Wir haben das Mutterschutzgesetz, was ja auch tatsächlich sehr, sehr gut ist. Was aber tatsächlich immer wieder scheitert daran, dass eben die Umsetzung sich für viele Frauen und stillenden Mütter, dass sie eher das Gefühl haben, zur Last zu fallen, wenn sie sich wieder die eigentlich ihnen zustehende Pause gönnen, dass sie das lieber lassen, weil sie Sorge um ihre Karriere haben. Die komischen Sprüche der Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzten, ach so, du gehst wieder pumpen, naja gut, dann müssen wir das halt ohne dich hinkriegen. Das sind sicherlich auch halt alles kleine Punkte, aber die gehen in anderen Ländern selbstverständlicher, weil dort Stillen nicht so einen Sonderstatus hat, sondern besser halt im allgemeinen gesellschaftlichen Bild. Das heißt, ich glaube, wir müssen viel mehr darauf achten, dass Stillen halt wirklich sichtbar gemacht wird. Es war so lange, bis niemand mehr hinguckt, weil es so normal ist, dass man es nicht mehr wahrnimmt. Noch ist es sehr provokant häufig, wenn wir dazu einladen, auch in der Öffentlichkeit zu stillen, es zu zeigen, darum zu kämpfen. Aber ich glaube, genau darum geht es, dass wir uns laut machen zu diesem Thema.
Okay, wenn Sie sagen, wir müssen uns laut machen, was wären so drei Wünsche an die Politik?
Drei Wünsche an die Politik wäre zumindest eine Finanzierung, eine Regelfinanzierung, wie ich eben schon sagte, sowohl in der Ausbildung wie auch in der strukturellen Umsetzung in den Kliniken, die Räume, Personalschlüssel, Fortbildungen zu schaffen, wäre sicherlich halt an unsere Politiker und Politiker, dass es halt natürlich elternfreundliche Strukturen gibt, familienzentrierte Strukturen dabei gibt, die Verbindlichkeiten sind. Die Konzepte, die es ja international gibt, BFAI hatte ich schon im Vorfeld mal angesprochen, das ist ja etwas, was wir nicht neu erfinden müssen, sondern was wir nutzen müssen. Viel, viel intensiver, flächendeckender. Das Land NRW hat ja gerade in diesem Sommer das auch tatsächlich ernst genommen und hat einen großen Fördertopf zur Verfügung gestellt für Kliniken, die sich auf den Weg machen, babyfreundlich zu zertifizieren. Pro Einrichtung konnte bis zu 20.000 Euro als Fördermaß werden. Und solche Konzepte sind sicherlich wichtig. Das ist jetzt sicherlich ein wichtiges Beispielland, ein großes Bundesland, von dem wir dann sehen können, was bringt es nachher. Und ich hoffe, es kann eine gute Vorbild.
Okay, ist doch ein gutes Beispiel aus NRW. Perfekt. Mhm. An der Stelle, Frau Lebert, wir sind schon fast am Ende. Frage ich immer nach so einem Literaturtipp. Haben Sie da was mitgebracht, wo unsere Zuhörer, Zuhörerinnen noch ein bisschen in die Tiefe eintauchen können zu der Thematik?
Von Herzen kann ich Ihnen natürlich unsere Fachseiten dazu geben. Okay. Das Europäische Institut für Stillen und Laktation hat sich ja genau das auf die Fahne geschrieben. Informationen in diesen ganzen Bereichen niederschwellig bieten. Wir haben eine fantastische Homepage, die Sie gerne mit verknüpfen können, und wir haben dort eine Fachseite zu dem Thema Frühgeborene und Stillen, die wirklich umfangreich viel auch praxisbezogene Tipps geben, wo Hintergrundliteratur ist. Diese Fachseite ist ein Teil auch in dem Buch beziehungsweise nettes Buch zur Muttermilchernährung bei Frühgeborenen. Ich habe es hier extra nochmal mitgebracht. Thomas Kühn war ja derjenige, der dort verschiedene Autorinnen und auch Kolleginnen von mir haben dort mitgewirkt. Und man sieht eben die Ergebnisse des Praxisbezugs dann auf unserer Fachseite auch, ohne dass man das ganze Buch kauft. Aber ich würde es empfehlen, auch das ganze Buch zu kaufen, denn es sind noch mehr spannende Aspekte da für den Bereich rund um frühe geborene Kinder und wie wir dort mit Muttermilch zum Beispiel.
Genau, wir werden es verlinken in den Shownotes auf der Homepage. Thomas Kühn ist ein gut, mit dem wollte ich auch immer noch einen Podcast machen.
Machen Sie das, Robert, spannende Sachen zu erzählen und wirklich auch sehr praxisbezogen dabei.
Genau, wir haben es vor kurzem gerade diskutiert und jetzt hat er ein bisschen Zeit. Perfekt. Der beste Grüße an ihn, falls er es hört. Wir haben ja drei Zielgruppen, Eltern, Fachpersonal und Politik. So eine kurze Message für Eltern, was sollen die mitnehmen?
Für Eltern, glaube ich, wirklich auch deutlich zu machen, sie sind nicht nur Besucher und Besucherinnen für ihr Kind, sondern sie sind ein ganz wesentlicher Teil der Therapie. Das klarzustellen und das halt natürlich, wenn es möglich ist, Muttermilch zu nutzen, toll, aber die Nähe, die Präsenz ist wichtig. Es geht nicht um vielleicht um Perfektion, sondern um Präsenz dabei. Das ist einfach das, was es möglich macht, auch dann den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, ich kann auch sogar mit meinem Körper, mit meiner Milch nähren, ich kann auch mit meinem Dasein nähren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir hier mitgeben können, als eine der stärksten Schutzfaktoren sozusagen fürs Kind. Nähe und wenn möglich, Muttermilch, wo immer es geht.
Ja. Und fürs Fachpersonal?
Na, fürs Fachpersonal, da denke ich immer wieder, Fachpersonal, Muttermilch ist eben nicht selbstverständlich. Gerade in diesem vulnerablen Bereich auf der Neonatologie passiert es nicht einfach, das Kinder stillen. Da braucht es halt Strukturen, da braucht es Menschen, die zusammenarbeiten, die das Wissen und das Wollen mitbringen, die ihre Haltung auch halt hinterfragen und sagen, wie stehe ich eigentlich dazu, die sich verbünden, um halt Strukturen zu verändern, die Teams haben, die sich aufeinander verlassen können. Das heißt also, Eltern wirklich frühzeitig aufzuklären, auch immer auf dem neuesten Stand, verlässliche Beratung, das ist das, was sie, glaube ich, von Herzen auch wollen und wofür es sich lohnt zu kämpfen. Und zwar nicht alleine, sondern
zusammen. Ja, Statement an die Politik hatten wir schon. Schaut genau nach Nordrhein-Westfalen. Und zum Schluss meine Frage, die jetzt übers Stillen. Wir haben ja relativ viele junge Zuhörer. Was können Sie denen mitgeben, so für allgemein, für ihre wissenschaftliche, klinische Laufbahn, für ihr Leben als Tipp?
Für ihr Leben? Ich denke gleich noch ein ganzes Stück größer. Ich glaube, das ist, wir sind ja vorhin schon so ein bisschen in den Bereich gekommen, stillen, sichtbar zu um Muttermilch zu wissen, kann wirklich auch begeistern. Sie glauben gar nicht, was es für großartige Dinge gibt, die man dann halt wirklich, auf die man stolz sein kann. Was können wir als Menschen? Also ich bin immer wieder halt wirklich fasziniert davon, was der menschliche Körper zu leisten vermag und dafür dieses Feuer lodern zu lassen, sich immer wieder umzuhören. Was gibt es noch? Das macht dann auch so Spaß, diese eigene Arbeit. Denn manchmal hat man so das Gefühl, boah, ich erzähle immer wieder dasselbe und das ist müßig und wir reden doch gegen Windmühlen, was soll das alles denn bringen? Aber ich glaube, wenn man in sich selbst halt immer wieder auch diese Flamme lodern lässt, wenn man also gut auf sich achtet und diese Begeisterung in sich trägt, dann kann man sie auch besser nach außen bringen und es macht viel mehr Spaß zu arbeiten. Also das kann ich immer nur dazu gar nicht nur raten. Kommen Sie zu uns, wir versuchen das auch und ich glaube, wir schaffen das auch sehr, sehr gut in unseren Fort- und Weiterbildungen auch rüberzubringen. Zumindest sind die Rückmeldungen gerade diesbezüglich immer sehr, sehr, sehr groß und sehr gut. Und ich bin stolz auf dieses Team, was das mit mir genauso halt lebt. Von daher herzlich willkommen dann natürlich auch beim Europäischen Institut.
Ja, Frau Lewald, wenn jeder so eine Begeisterung für seinen Beruf hat, dann wäre die Welt schon ein besserer Ort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das sehr kurzweilige und spannende Interview, für Ihre Begeisterung, für Ihren Einsatz für das Thema. Vielen Dank, dass Sie im Neocast.
Ja, ganz herzlichen Dank für diese Möglichkeit, auch diese Begeisterung jetzt mal auf diesem Weg zu. Ein wichtiger Punkt sicherlich auch in der Stillförderung. Danke für die Einladung.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene, in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin. Diesmal zum Thema Stillen von früh und kranken Neugeborenen mit Simone Lewald. Falls Ihnen der Podcast gefällt, unterstützen Sie die Arbeit der DSKN mit einer Spende. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast, so melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der NeoCast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.